Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Wo wollen Menschen leben? In der Stadt, auf dem Land, im Dorf oder irgendwo dazwischen? Wenn wir mal an die sogenannten Speckgürtel in den Ballungsregionen denken. Das ist eine von vielen Fragen, mit denen wir uns heute Vormittag beschäftigen wollen hier im Deutschlandfunk. Und wir wollen auf die Entwicklungen blicken. Da fällt auf, dass in den Jahren der Corona-Pandemie 2020 und 2021 die großen Städte in Deutschland geschrumpft sind, wie eine Auswertung des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung gezeigt hat. Eine Abwanderung gab es aber auch schon vorher in etlichen Städten. Und bei vielen Menschen scheint es schon länger eine Sehnsucht nach dem Landleben zu geben. Eine vielleicht auch neue Sehnsucht nach dem Landleben, wie ja auch die entsprechenden Erfolge von Zeitschriften oder Fernsehsendungen zeigen. Aber welches Landleben soll es denn bitte schön sein? Bauernhof und Dorfidylle? Echte Abgeschiedenheit im Nirgendwo oder doch lieber mit dem Supermarkt um die Ecke und dem S-Bahn-Anschluss in die nächste Großstadt? Auch darum soll es heute gehen, hier in der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Und dazu begrüßt Sie Sören Brinkmann. Ihnen einen guten Tag. Leben auf dem Land, warum Menschen die Stadt verlassen. Das ist unser Thema heute und folgende Gäste möchte ich Ihnen vorstellen. Nicola Sander ist Forschungsdirektorin für Migration und Mobilität beim Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Guten Morgen, Frau Sander.
Einen schönen guten Morgen aus Wiesbaden.
Anna Momburg ist Programmleiterin für den Bereich Arbeit und Wirtschaft bei Neuland 21. Das ist ein gemeinnütziger Think- und Do-Tank, wie er sich selbst nennt, für die Lebensqualität im ländlichen Raum. Auch Ihnen guten Morgen, Frau Momburg.
Guten Morgen aus Berlin.
Soweit also nach Wiesbaden und nach Berlin. Diese guten Morgens und das nächste guten Morgen, das geht dann an Herrn Lorenz tief im Bayerischen Wald, wenn ich es richtig im Kopf habe. Herr Lorenz ist nämlich aufs Land gezogen. Steffen Lorenz, er betreibt dort einen Wildcampingplatz. Anderswo Natur und Kultur ist das Motto. Guten Morgen auch Ihnen, Herr Lorenz, in den Bayerischen Wald. Ja.
Guten Morgen vom Ende der Welt in Ausfinsterau.
Genau, und wie es sich dort lebt, darüber wollen wir auch sprechen. Sie haben es tatsächlich gemacht. Sie sind aufs Land gezogen und nicht nur aufs Land, sondern wirklich in das eben schon angesprochene Nirgendwo. Aber wir wollen ein bisschen zunächst mal in dieser Sendung auch umreißen, ja, was ist es denn eigentlich? Also, wollen wir vom Leben auf dem Land sprechen? Ist es dann der Bauernhof mit Hühnern und Schweinen? Das Leben im Bayerischen Wald, wie wir es gerade von Herrn Lorenz gehört haben? Ist es vielleicht dann doch eher die Streuobstwiese, die man sich einfach in der Nachbarschaft wünscht und damit ein bisschen Natur? Oder ist es das Neubaugebiet, von dem aus man zu Fuß in 3 Minuten im Wald sein kann? Ganz unterschiedlich sind da sicherlich die Erwartungen, so unterschiedlich wie auch die Menschen, die sich entscheiden, aus den Städten hinauszuziehen. Frau Sander, vielleicht zunächst Sie gefragt aus wissenschaftlicher Sicht, wo fängt denn das Landleben an?
Das ist eine gute Frage, wo auch die Wissenschaft keine eindeutige Grenze ziehen kann und keine eindeutige Antwort geben kann. Denn es kommt immer darauf an, wie ziehen wir die Grenze und wo machen wir die Unterscheidung. Und da gibt es viele verschiedene Ansätze, die alle für sich legitim sind. Wir haben uns jetzt am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung mal mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zusammengetan, um zu sagen, wir gucken mal sozusagen auf dem All mit Satellitendaten und Fernerkundungsdaten, wie kann man denn da die Stadt vom Land unterscheiden in Deutschland, und haben daraus gefunden, dass tatsächlich laut unserer Schätzung jetzt wir eigentlich sicher sein können, dass etwa 5% der Bevölkerung in Deutschland tatsächlich wirklich auf dem Land leben, was etwa 32% der Fläche von Deutschland ausmacht. Und beim großen Teil, etwa 45% der Bevölkerung, sind wir uns halt gar nicht so sicher. Die leben halt in dieser Übergangsregion zwischen Stadt und Land. Aber das können wir momentan gar nicht so richtig zuordnen. Also das bringt mal eine neue Perspektive, wo wir sagen, Deutschland ist vielleicht gar nicht so urbanisiert, wie man vermutlich bisher immer so gedacht hat.
Mhm, aber es ist trotzdem eine sehr kleine Zahl, von der Sie jetzt sprechen, von Menschen, die wirklich auf dem Land leben, auf dem Plattenland dann sozusagen. Unterscheidet sich die Zahl von anderen Statistiken, wenn Sie das so erheben?
Das ist schon deutlich weniger, als man sonst denkt. Und es kommt halt auch auf die Abgrenzung an. Also schauen wir einfach auf die Bevölkerungsgröße in den Kommunen. Also die herkömmliche Abgrenzung ist alles, was jede Kommune, die weniger als 5000 Einwohner hat, ist ländlich. Mhm. Aber wir sagen halt, es kommt auf die Bebauungsstruktur an. Es kommt darauf an, in welcher Distanz lebe ich zu einer Metropolregion. Also ein kleiner Exkurs zum Beispiel, die suburbane Region in Berlin, Die erstreckt sich ja mittlerweile mit den S-Bahn-Anbindungen und so weiter bis ins Brandenburger Umland, was dann zu Brandenburg zählt. Und diese Brandenburger Umlandkreise werden in der herkömmlichen Statistik öfter als ländlich kategorisiert, weil sie eben sehr groß sind von der Fläche her und Teile dieser Kreise dann auch sehr ländlich sind, aber das Umland von Berlin eben nicht. Mhm. Und da kommen dann ziemliche Ungenauigkeiten rein, die wir jetzt versuchen, mit dem neuen Ansatz mal etwas präziser zu erfassen.
Genau, dieses Problem ergibt sich ja, wenn man einfach die Landkreise an sich betrachtet. Das heißt, wenn Sie jetzt gerade Berlin ansprechen, da gibt es dann im Süden Teltow, Fläming oder Potsdam-Mittelmark. Das sind so die Landkreise, die angrenzen, die wahrscheinlich, je näher man an Berlin rankommt, ganz anders aussehen, als wenn man eben wirklich weiter südlich in Brandenburg guckt, wo dann vielleicht noch ein, zwei Dörfer sind.
Genau, das ist genau die Tendenz. Und wenn wir jetzt gerade über sozusagen die Stadtflucht sprechen und gibt es jetzt die neue Umzugswelle von der Stadt aufs Land, dann ist Berlin ein super Beispiel, weil wir eben da davon ausgehen, dass vieles davon nur sozusagen in das Umland von Berlin hinausgeht, viele von den Umzügen, was eben mehr das suburbane Region von Berlin ist, aber halt zu Brandenburg zählt und in diesen ländlich eingestuften Kreisen liegt.
Das ist dann die oft angesprochene Suburbanisierung, über die wir sicherlich in dieser Sendung auch noch sprechen wollen. Wir wollen aber eben auch einen Blick werfen, wirklich auf den ganz ländlichen Raum. Da ist Anna Momburg jemand, Sie beschäftigen sich in Ihrem Think Tank in Neuland 21 damit, wie auf dem platten Land, sage ich mal, das Leben eben auch eine Qualität bekommt. Oder geht es Ihnen auch tatsächlich um diese suburbanen Räume, also einfach die Vorstädte?
Das ist also erstmal sehr interessant, nochmal über diese Abgrenzung zu diskutieren. Mhm. Wir haben natürlich ein ähnliches, sage ich mal, Problem. Wo fängt das eigentlich an? Wo gucken wir eigentlich hin?
Genau, also um welchen ländlichen Raum kümmern Sie sich eigentlich?
Genau. Mhm. Ich glaube, wir denken da tatsächlich so ein bisschen größer und handeln da vielleicht auch ein bisschen mit anderen Zahlen, dass wir eher, also bei uns fängt, glaube ich, der ländliche Raum eher schon an bei Städten, die so eine Größe von, also unter 100.000 haben, sagen wir eigentlich, dass der Einfluss von dem, was diese kleineren, also dann kleiner werdenden Städte umgibt, dass das auch schon mit zum ländlichen Raum einfach zählt. Also ländliches Raum ist eben nicht nur Dorf, sondern das sind auch die Strukturen darum, das sind auch dann vielleicht ein bisschen größere Städte, da gehört dann gleich auch Wittenberge dazu, die haben halt 17.000 Einwohner oder 13.000 Einwohner. Also das heißt, wir kümmern uns natürlich auch um diese Räume. Ja, und nicht nur um den Raum des Ortsteils von einer kleinen Stadt, der dann irgendwie 100 Leute hatte oder so.
Wobei die Unterschiede, genau, stelle ich mir vor, dann doch auch ganz gewaltig sind, ob man eben in einer Neubausiedlung wohnt am Stadtrand, die vielleicht aber noch eine im Kern örtliche oder dörfliche Struktur hat, oder ob man wirklich auf dem platten Land, auf einem Bauernhof beispielsweise lebt.
Ja, natürlich sind das riesige Unterschiede. Ich glaube, wir arbeiten halt sehr viel mit Landkreisen und auch mit Kommunen zusammen. Und das insofern, wenn wir mit so einem Landkreis zusammenarbeiten, schauen wir natürlich den ganzen Landkreis an. Ja? Mhm. Also ob das jetzt Elbe-Elster ist, wir sind ja viel in Brandenburg unterwegs, oder Märkisch-Oderland, genau, da gehört natürlich jede Stadt, auch Kleinstadt oder Mittelstadt, mit in unseren Betrachtungsraum. Und wir arbeiten viel mit Verwaltung, und Verwaltung findet man natürlich auch eher in den etwas städtischeren Räumen. Ja.
Da werden Sie, ich habe es eben angesprochen, als gemeinnütziger Think- und Do-Tank, werden Sie dann sozusagen beauftragt von den Kommunen, sich um den ländlichen Raum, um die Qualität dort zu kümmern?
Ja, also es ist ein bisschen mehr auf Augenhöhe. Wir versuchen natürlich mit Kommunen und Landkreisen auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, dass man sagt, okay, lasst uns mal schauen, wie könnte man mit einer sozialen oder auch mit einer sozialen digitalen Innovation hier eine Herausforderung, die wir im ländlichen Raum haben, wie zum Beispiel Daseinsvorsorge, Gesundheit, Mobilität, wie können wir da eventuell zusammenarbeiten, schreiben dann gemeinsam Förderanträge und schauen, dass wir da zum Beispiel so ein Modellprojekt umsetzen. Oder wir unterstützen sie dabei, sich digitaler aufzustellen. Also wir schreiben Digitalisierungsstrategien oder arbeiten mit ihnen zusammen Digitalisierungsstrategien, so als Beispiel. Ne?
Und einige Stichworte sind jetzt schon gefallen, wie man im ländlichen Raum lebt, welche Möglichkeiten es eben auch gibt, vielleicht die Lebensqualität zu steigern. Ein Stichwort Digitalisierung hat Frau Momburg gerade genannt. Und natürlich geht es auch um das oft besprochene Homeoffice, das sich gerade in Zeiten der Corona-Pandemie mehr und mehr durchgesetzt hat. Wir möchten heute darüber sprechen, warum Menschen die Stadt verlassen, auf dem Land leben. Leben auf dem Land, das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Und natürlich können Sie sich gerne beteiligen. Unsere kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. 00800 4464 4464. Rufen Sie uns gerne an, wenn Sie vielleicht mit dem Gedanken spielen, aufs Land zu ziehen, raus aus der Stadt, oder wenn Sie vielleicht diesen Schritt schon hinter sich haben, vielleicht können Sie berichten vom Ankommen auf dem Land in einer dörflichen Struktur, oder ja, vielleicht leben Sie auch schon ganz lange dort und sind eigentlich schon ein fester Bestandteil der Gemeinschaft. Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen. Erzählen Sie uns gerne von Ihren Geschichten. Leben auf dem Land, warum Menschen die Stadt verlassen, unser Thema heute in der Lebenszeit. Sie können uns anrufen oder eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de, lebenszeit@deutschlandfunk.de, und notieren Sie gerne Ihre Telefonnummer, wenn wir Sie gegebenenfalls zurückrufen dürfen. Und einer, ich habe Ihnen schon eben vorgestellt, der diesen Schritt gewagt hat, nenne ich es mal, aus München rausgezogen ist in den Bayerischen Wald. Das ist Steffen Lorenz. Er ist rausgezogen, um dort einen Campingplatz aufzumachen. Herr Lorenz, vielleicht schildern Sie zunächst einmal die Geschichte.
Ja, also unsere Geschichte, also ich muss sagen dazu, ich kam auch vom Land. Ne? Also ich bin in der 10.000 Einwohnerstadt in Helmbrecht in Oberfranken aufgewachsen und habe da meine Kindheit verbracht. Und dann hat mich das Studium nach Augsburg geführt. Da war ich dann 8 Jahre und dann jetzt eben noch 12 Jahre in München und jetzt eben im 500-Einwohner-Dorf Finsternau. Und ich würde sagen, uns hat aufs Land geführt einfach, also meine Frau und mich, eine Idee. Also wir waren selber viel auf Reisen gewesen und auch eben mit Vans unterwegs und Wohnmobil und so weiter und so fort. Und wir sind da halt immer wieder in ländlichen Gebieten auf Leute gestoßen, die einfach Raum hatten, um da ihre Vision zu erfüllen, ja. Mhm. Und das ging dann von so einem Weltladen bis hin zu einem wunderschönen Blumengarten, in dem Ausstellungen stattgefunden haben. Das fanden wir alles ganz toll, ja. Und das hat uns irgendwie viel Inspiration gegeben, dass wir dann irgendwie auch gesagt haben, boah, das wäre schon cool, irgendwie mal was Eigenes aufzuziehen. Mhm. Und wir hatten dann auch schon mehrere Ideen, zum Beispiel auch in München, irgendwie, dass wir mal eine Eisdiele mit Stickstoffeis aufmachen und so. Und da war es aber halt einfach so, als wir dann unseren Businessplan geschrieben hatten, dass sich ziemlich schnell rauskristallisiert hat, es ist finanziell überhaupt nicht möglich. Es wird sich
München nicht rechnen. München ist zu teuer.
Ist zu teuer, einfach die Mieten und so weiter.
Aber das heißt, Sie haben auf der Reise, von der Sie gerade gesprochen haben, haben Sie im Grunde die Vorbilder für sich gesehen. Und wann kamen Sie denn an den Punkt, dass Sie gesagt haben, ja, das machen wir auch? War das schon unterwegs oder war das dann, als Sie wieder zu Hause waren?
Naja, es war eigentlich immer so ein Traum halt, dass wir so einen Ort schaffen wollen, wo einfach Leute sich begegnen können und das halt auch genießen können. Und dann kam der Punkt eigentlich schon dann in München mit der Corona-Krise. Also wir hatten dann beide in einer Agentur gearbeitet, da war ich Standortleiter und die Agentur war spezialisiert auf Movie-Marketing, also Kinowerbung. Mhm. Und das mit Corona war ja dann erstmal diese Branche quasi erstmal erledigt, ja, als kein Kino hatte offen. Und dann sind da extrem viele Jobs halt weggefallen und dann waren wir auch viel in Kurzarbeit. Und dann wird es tatsächlich auch mit dem Geld ein bisschen knapp, weil wir halt einfach einen Kredit auch zurückzahlen mussten von unserem reinen Endhaus, das ich da in München halt vor einigen, also langer Zeit gekauft hatte. Und dann haben wir halt irgendwie eben auch Zeit gehabt, darüber nachzudenken und haben uns das Ganze durchdacht und aufgeschrieben, was sind die Risiken, was sind die Herausforderungen und so weiter und so fort. Jetzt auch mit dem Landleben. Und dann haben wir uns irgendwie hier umgeschaut in der Region, weil natürlich irgendwie Münchner Umland, das wäre natürlich schön gewesen, wenn man da sowas hätte aufziehen können. Aber es ist halt utopisch von den Preisen.
Utopisch von den Preisen. Und Sie schildern das die ganze Zeit, dass es eben auch die Option für Sie, also gedanklich zumindest, gegeben hätte, in München zu bleiben, aber dass Sie das finanziell nicht stemmen konnten. Das ist in vielen Fällen ja auch ein Grund, warum Menschen aus der Stadt rausziehen. Ich spreche gerne nochmal Nicola Sander an vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Ist das im Grunde, wenn wir so über die in diesem Zusammenhang oft angesprochenen Pull- oder Push-Faktoren sprechen. Ist das so einer der größten Faktoren, die Menschen wirklich raustreiben, dass man feststellt, es klappt einfach finanziell nicht, zumindest nicht das, was man sich vorstellt, nicht in der Stadt?
Ja, also die Mietkosten bzw. Immobilienpreise, Wohnungskosten sind wirklich ein ganz entscheidender Faktor, die Binnenwanderungstrends in den letzten Jahrzehnten geprägt haben. Vor allen Dingen sehen wir ja seit dem Ende der 2000er Jahre, seit 2012 rum, wirklich erst eine Abnahme des Zuzugs in die Städte und dann seit 2014 aber auch, dass die Städte an Bevölkerung durch die Binnenwanderung verlieren. Also nicht insgesamt, es kommt ja immer noch internationale Zuwanderung, aber die Binnenwanderung an sich ist halt für die Städte negativ und führt zu einem Bevölkerungsverlust von so im Durchschnitt jetzt einem halben Prozentpunkt. Wobei es da auch schon Spitzen gab. München hatte mal in einem Jahr alleine 2006 einen Verlust von 30.000 Menschen durch die Binnenwanderung. Also das ist dann schon eine Größe, die nennenswert ist. Und da spielen dann halt die Mietpreise eine Rolle. Das haben wir auch nochmal empirisch nachgeprüft vor ein paar Jahren und publiziert, dass wirklich da ein kausaler Zusammenhang, könnte man schon fast sagen, besteht, dass die Mietpreise einerseits zu weniger Zuzug in die Städte führen, wenn sie denn stark ansteigen, und andererseits auch zu einem Wegzug.
Das heißt, um das auch nochmal klar zu ziehen, Sie haben jetzt von der Binnenwanderung gesprochen, das heißt, da gibt es sozusagen unterm Strich einen Wegzug aus den Städten, das wird dann ein Stück weit ausgeglichen, zum Beispiel in den vergangenen anderthalb Jahren sind viele Menschen aus der Ukraine unter anderem gekommen als Flüchtlinge. Das heißt, diejenigen, die kompensieren das dann ein Stück weit?
Genau, also es ist schon seit den 1990er Jahren im Prinzip hat Deutschland ja durch die internationale Zuwanderung an Bevölkerung gewonnen. Jetzt seit in den letzten 10 Jahren natürlich deutlicher als zuvor. Wobei wir jetzt während der Corona-Krise gesehen haben, dass dort die internationale Zuwanderung wirklich deutlich zurückgegangen ist. Das heißt, da gab es einen kleinen Einbruch in diesem Trend. Da konnte die internationale Zuwanderung die Verluste durch die Binnenwanderung nicht mehr kompensieren, zumindest nicht für alle Städte. Aber jetzt im letzten Jahr sehen wir wieder, dass es eine Kompensation gibt.
Das heißt, das war dann ein besonderer Faktor innerhalb der Corona-Jahre. Ich würde gerne Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen lassen. Zum einen hat uns Herr Fuchs geschrieben. Er schreibt uns, auf dem Land lebt es sich ruhiger, gesünder, billiger und sicherer. Es gibt aber auch Nachteile. Man braucht einen privaten PKW und in manchen Dörfern gibt es kein Gasthaus mehr, keine Einkaufsmöglichkeiten. Und das sieht er dann als ein Problem des Landes oder des Landlebens, muss man besser sagen, an. Eine andere Mail erreicht uns von Herrn Möhne. Er schreibt uns, die Menschen, die heute aus der Stadt aufs Land ziehen, glauben sich dort in der Natur wohler zu fühlen und immer umgeben von freundlichen und hilfsbereiten Nachbarn. Die Ernüchterung tritt dann nach ein paar Monaten ein, wenn man als einstiger Stadtmensch merkt, auf welche Annehmlichkeiten man auf dem Land verzichten muss. Ärztliche Versorgung, Verkehrsanbindung, Kultur, Gastronomie und so weiter. Das sind Aspekte, auf die wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen wollen und auf die wir zu sprechen kommen in dieser Sendung. Ich lege mir das ein bisschen zur Seite, denn ich möchte zunächst einmal eine Hörerin noch, die uns angerufen hat, zu Wort kommen lassen. Das ist Frau Rex aus Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, Sie leben auf dem Land. Guten Morgen, Frau Rex.
Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich darf kurz korrigieren, das ist ein Herr, nicht schlimm, passiert.
Jetzt sehe ich es auch, Dennis Rex. Danke für Ihren genau. Anruf und genau, danke für die Korrektur.
Sehr schön. Ja, guten Tag in die Runde. Ja, wir leben auf dem Land und ich schließe mich einmal dem Herrn Fuchs, die E-Mail, die Sie gerade vorgelesen haben, einmal kurz an. Ja, es gibt diese schönen Vorteile, die will ich nicht wiederholen. Aber die Nachteile, die gerade jetzt in der zweiten Mail von der Frau erwähnt wurden, das ist genau der Punkt, warum wir aufs Land gezogen sind. Denn diese sogenannten Themen, kurze Wege zu kulturellen Einrichtungen oder auch mal einkaufen gehen, da haben wir uns als Familie immer mal gefragt, ja, wann macht man das am Tage? Der Tag hat 24 Stunden und wir haben festgestellt, naja, Kultureinrichtungen besucht man mal einmal im Quartal, man geht einmal in der Woche zweimal einkaufen. Aber der Unterschied ist eben die Lebensqualität auf dem Land. Wir haben das Glück, einen Gutshof betreiben zu können. Mhm. Also auch kaum Nachbarn mit viel, viel Land drumherum. Also des Morgens aufstehen, aus dem Fenster zu schauen oder auf die Terrasse zu gehen, Vogelgezwitscher zu hören, feine Luft zu riechen. Das ist eine Lebensqualität auf dem Land, die hat man in der Stadt nicht.
Wir also haben jahrelang Sie sind aufs Land gezogen, genau, Herr Rex.
Genau, wir sind aufs Land gezogen. Mhm. Ganz klar war die Qualität des ländlichen Lebens für das eigene Leben, für die Seele, wesentlich prägnanter ist als in der Stadt. Und die Vorteile, die die Stadt hat, ja, die hat sie natürlich, sind aber in der Zeit, wie man den Tag verlebt, so gering, dass sicherlich das Leben auf dem Land einen wesentlich höheren Aspekt des Wohltuns hat.
Und das heißt, deshalb verzichten Sie dann auch gerne auf das Kino oder den Supermarkt um die Ecke, ja, und Sie sagen, ja, gerade ja, die kulturellen Einrichtungen, also ins Theater, ins Kino, ins Museum, ja, geht man eh nicht jeden Tag. Und das heißt, da fahren Sie, ja, kommen aus Mecklenburg-Vorpommern, dann einfach nach Rostock oder nach Schwerin, ja, um dann mal im Vierteljahr, genau, sowas zu machen.
Richtig, 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 richtig. Ich erlebe das ja bei Freunden und Bekannten, die immer noch in der Stadt wohnen, die natürlich dann diesen Alltagsstress haben. Wenn wir da vor Ort sind und Alltagsstress, dann nenne ich nicht das eigene persönliche Tun, sondern tatsächlich am Fenster, die Straßenbahnen fahren jeden Tag vorbei, die Feuerwehren, die Polizei, der Stadtverkehr. Ich will von den Emissionen gar nicht sprechen. Das ist so bemerkenswert unterschiedlich zum Land, dass man wirklich merkt, naja, wenn ich mich zu Hause 4 Stunden lang mit meinen Kindern am Sonntag mal aufhalte und mal ein Brettspiel spiele, auf dem Land hören sie keinen anderen. Und das ist wunderschön. In der Stadt haben sie immer irgendwo Nebengeräusche. Also allein der Aspekt schon, ne?
Der kulturelle Bereich ist ein Punkt. In einer Mail wurde eben auch noch angesprochen, zum Beispiel die ärztliche Versorgung. Vermissen Sie da nichts?
Nein, also in den ländlichen Gegenden ist es ja doch so, auch hier in Mecklenburg-Vorpommern, trotz des dünn besiedelsten Bundeslandes, dass man innerhalb von 5, 6, 7 Kilometern irgendwo doch einen Ort hat, wo ein Arzt sitzt. Also ich hoffe auch und bitte darum, dass die auch so bleiben. Aber ich sag mal so, selbst zum Arzt, ich will nicht sagen, es gibt Patienten, die brauchen natürlich täglich den Arzt. Ja, auch unser Schwiegervater, nicht täglich, aber der braucht seine Tabletten. Aber da fährt man auch nur einmal in der Woche hin.
Mit dem Auto.
Das klappt. Also
solche Erfahrungen, Herr Rex, danke Ihnen ganz herzlich. Solche Erfahrungen wie die von Herrn Rex, da sind wir gespannt. Solche hören wir gerne hier in dieser Sendung, in der Lebenszeit, in der es heute um folgendes Thema geht. Leben auf dem Land, warum Menschen die Stadt verlassen. Und Sie können uns gerne weiterhin anrufen. 00800 4464 4464 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464. Die Lebenszeit im Deutschlandfunk, zu der begrüßt Sie noch einmal ganz herzlich Sören Brinkmann. Und unser Thema heute, Leben auf dem Land, warum Menschen die Stadt verlassen. Folgende Gäste sind in der Runde dabei. Nicola Sander, Forschungsdirektorin für Migration und Mobilität beim Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Anna Momburg, Programmleiterin für den Bereich Arbeit und Wirtschaft beim Think Tank Neuland 21. Und Steffen Lorenz, der aus München rausgezogen ist aufs Land, dort einen Campingplatz im Bayerischen Wald betreibt. Und eine Mail hat uns erreicht von Frau Böttcher, die in Berlin lebt. Sie schreibt, ich und mein Mann und ich leben zurzeit in Berlin, wollen aber mit Renteneintritt zurück aufs Land ziehen. Bei den Mietentwicklungen in Berlin können unsere Kinder das kleine Häuschen in Pankow sicherlich gut gebrauchen. Wir stammen beide aus einer Ministadt, 4000 Einwohner am Rande des Oderbruchs und haben uns dort immer wohl gefühlt. Aber ich finde auch das Leben in Berlin gut, weil ich gern in die Innenstadt fahre und das Museumsangebot hier schätze. Es hat wirklich beides seine Vorteile und ich finde es traurig, wenn eine Seite die andere immer so schlecht redet. Das wollen wir auf keinen Fall tun hier in dieser Sendung, sondern wir wollen über Vor- und Nachteile sprechen und wir wollen darüber sprechen, warum sich Menschen entscheiden, umzuziehen in die eine oder die andere Richtung. Vor allem heute geht es um die Menschen, die rausziehen aus der Stadt. Und da gibt es eben viele Faktoren. Wir haben eben schon Herrn Rex gehört, der in Mecklenburg-Vorpommern wohnt, der gesprochen hat von der frischen Luft, von der Freiheit außerhalb der Stadt. Und andererseits gibt es eben auch die Aspekte, die für Menschen dazu führen, dass Menschen sagen, ich ziehe lieber raus, nämlich unter anderem die hohen Mieten oder die Probleme auf dem Wohnungsmarkt überhaupt Wohnraum zu finden. Steffen Lorenz hat gut zugehört, eben auch als Herr Rex in der Leitung war. Und ja, der hat ja viel geschildert von den Vorteilen des Landlebens. Können Sie das unterschreiben?
Also von meiner Seite aus kann ich das auf jeden Fall unterschreiben. Also er hat ja auch irgendwie jetzt diesen kulturellen Aspekt gebracht, ja, irgendwie Kulturangebote und so weiter. Das geht einem natürlich hier schon zum Teil ein bisschen ab. Mhm. Aber wir haben es halt auch ganz deutlich gemerkt, als wir Kinder bekommen haben dann in München. Ne? Also wir haben zwei Kinder, eine Tochter im Alter von einem Jahr und einen Sohn im Alter von 4 Jahren. Man kommt eigentlich überhaupt nicht mehr dazu, das kulturelle Angebot wirklich zu nutzen, weil man arbeitet halt und dann in der Freizeit ist man eigentlich beschäftigt, irgendwie die Kinder zu betreuen. Und von dem her würde ich sagen, passt das jetzt zum Beispiel auf dem Land halt viel, viel besser. Mhm. Ja, also
ich und Theater halt auch, und Museum fehlen Ihnen nicht im Bayerischen Wald?
Naja, so Kino oder sowas fehlt mir schon. Mhm. Also da wäre das nächste dann quasi so eine halbe Stunde entfernt in Freyung. Aber da wäre es jetzt auch nur möglich, mal zum Beispiel zu einer Matinee dann zu gehen, weil wenn die Kinder halt in Betreuung sind, mhm. ja, und so am Wochenende, also so am Abend fällt es eigentlich eh flach. Und ich muss auch sagen, wir sind da schon ein bisschen ein Spezialfall jetzt durch unser Projekt auch. Also eingangs wurde es ja erwähnt, wir nennen uns anderswo Natur und Kultur GmbH. Und wir versuchen ja selber, Kultur hierher zu bringen. Also das haben wir jetzt auch die erste Saison ein paar Mal geschafft. Wir hatten 2 Konzerte hier, jetzt am Samstag immer wieder ein Konzert und das ist dann auch zugänglich für die lokale Bevölkerung. Also wir holen uns eigentlich dann ein bisschen die Kultur hierher.
Das heißt, Sie gestalten den ländlichen Raum eigentlich auch?
Auf jeden Fall. Mhm. Und man muss dann auch sagen, meine Frau ist ja tatsächlich auch in der Region aufgewachsen. Ne? Die ist eine halbe Stunde entfernt in Schönberg aufgewachsen. Das ist natürlich auch ein Vorteil, dass jetzt einfach die Schwiegereltern da in der Nähe sind, auch um halt die Kinder halt mal zu betreuen auch und da zu unterstützen. Und genau, nee, das ist unser Ziel auch irgendwie da hier so ein kulturelles Angebot zu schaffen.
Da dürfte Anna Momburg, ja, ich wollte gerade Anna Momburg einmal ansprechen, weil die aufmerksam zugehört haben dürfte, wenn es insbesondere um den ländlichen Raum und die Lebensqualität dort geht, denn genau darum geht es Ihnen ja mit Neuland 21, dass Sie im Grunde so etwas schaffen, was Herr Lorenz da im Kleinen vor Ort auch macht.
Ja, ich möchte aber noch mal vorsetzen. Ich glaube, es ist super wichtig. Wir haben manchmal ja auch so eine Vorstellung vom ländlichen Raum, da ist irgendwie nichts los und das ist einfach nicht richtig. Also der ländliche Raum ist ein durchaus sehr belebter und auch kulturell sehr belebter Raum. Vielleicht nicht überall gleich, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, auch wenn wir darüber sprechen, dass wir, also weil ich glaube, Menschen, die auf dem Land leben oder immer schon auf dem Land lebten und die sich sehr viel anstrengen, dass da Lebensqualität da ist, auch im kulturellen Bereich, fühlen sich nicht gesehen, wenn wir so darüber sprechen. Mhm. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich das jetzt so anbringe. Genau, aber jetzt nochmal zu Ihrer Frage. Aber das musste ich mal kurz einwerfen.
Ja, sehr gerne. Mir ging es darum, dass Herr Lorenz ja geschildert hat, wie er auch den ländlichen Raum gestaltet mit zum Beispiel so einem Kulturprojekt. Und das genau ja im Grunde auch Kern Ihrer Arbeit ist, dass Sie sich vorstellen, wie so die Lebensqualität auf diese Art und Weise zum Beispiel im ländlichen Raum ja auch gesteigert werden kann.
Ja, absolut. Also ich untersuche ja sehr viel auch den Brandenburger, also diese ganze Metropolregion, und wir haben da ähnlich wie im Bayerischen Wald natürlich viele solche Initiativen, auch zivilgesellschaftliche Initiativen, Wohnprojekte, Kulturprojekte, die dort jetzt in den letzten Jahren aus dem Boden gewachsen sind. Da sind Projekte, wo man lebt, arbeitet, wo Kreative aus der Stadt aufs Land ziehen und Raum haben und auch Leerstand, um da solche kulturelleren oder kulturellen kreativen Projekte zu verwirklichen, ihre Utopien zu leben.
Mhm. Und wenn wir...
Da würde ich auch ganz kurz
einhaken. Ja, Herr Lorenz, gerne.
Ja, das fällt mir hier schon auch extrem auf, dass einfach hier in der Region viele irgendwie ganz coole Sachen halt aufziehen. Und die sind auch gut vernetzt. Also wir sind da auch mit dabei irgendwie. Also man lernt sich hier irgendwie ein bisschen schneller in der Kulturszene kennen, habe ich das Gefühl, als in der Stadt. Weil in der Stadt kam es mir immer ein bisschen elitärer vor, muss ich sagen.
Das heißt, da muss man sich auch von Klischees trennen, dass da im Grunde nichts los ist und nur ein paar verbohrte Menschen auf dem Land wohnen.
Ja. Absolut. Also es kommen viele zurück, die halt ihre Erfahrungen jetzt dann in der Stadt oder in der Welt gesammelt haben und die halt dann quasi in die ländliche Region wieder tragen und da halt dann quasi alle Leute halt auch dran teilhaben lassen. Ne?
Mhm. Ja. Zu Beginn der Sendung hat Anna Momburg gesagt, guten Morgen aus Berlin. um ein bisschen die Quote sozusagen der Menschen auf dem Land zu erhöhen, darf ich verraten, dass Sie morgen aufs Land ziehen. Also dann sind ja in der Runde zwei, Herr Lorenz lebt im Bayerischen Wald und Sie ziehen auch raus aus Berlin, jetzt ganz aktuell und nach Brandenburg.
Genau, ich ziehe morgen in den Hohen Fleming, eine Region, die ich jetzt schon länger kenne. Ich habe da vor 4-5 Jahren angefangen zu arbeiten in verschiedenen Projekten und genau, da werde ich hinziehen morgen.
Wie kam das bei Ihnen zu dieser Entscheidung?
Ja, das ist, glaube ich, einfach ein wirklich auch längerer Prozess gewesen. Ich bin halt jetzt lange schon in der Stadt, 23 Jahre. Ich habe vor einigen Jahren noch mal so eine Tour durchs Land gemacht, ein ganzes Jahr dort verbracht und gemerkt, es fehlt mir total. Ich komme selber auch vom Land. Und diese Dinge, die ja auch schon jetzt oft genannt wurden, Naturnähe, Freiräume, auch Räume zum Experimentieren, andere Akteure und so weiter. Und dann habe ich aber auch lange erstmal gesucht, ja, oder erstmal so überlegt. Und man geht den Schritt nicht sofort. Zumindest konnte ich ihn nicht sofort gehen. Und jetzt vor anderthalb Jahren habe ich gesagt, jetzt geht's raus. Mhm. Und dann habe ich wirklich die Suchbewegung gemacht, nochmal auch in andere Regionen geguckt, einfach weil ich neugierig war. Und dann ist es halt doch die Region geworden, an der ich mich auch schon angebunden hatte.
Ich würde gerne einen Schritt weitergehen und fragen, wer denn aufs Land zieht. Denn wir haben eben von Herrn Rex, der uns aus Mecklenburg-Vorpommern angerufen hat, gehört, dass er mit seiner Familie rausgezogen ist. Steffen Lorenz, Sie schildern das auch, dass Sie mit Ihren Kindern dort leben im Bayerischen Wald. Und Frau Momburg, Sie ziehen mit Ihrem Sohn raus aus der Stadt. Das heißt, ist das typisch? Ich frage Frau Momburg, Sie nochmal, ganz typisch, dass es eben Familien sind oder Eltern, Alleinerziehende auch, gegebenenfalls mit Kindern jedenfalls?
Ja, ich glaube, die Familienwanderer ist auf jeden Fall eine der größten Gruppen. Also was ich interessant finde, ist ja auch, was Herr Rex gerade gesagt hat, so, dass wir gucken, was sind eigentlich die Bedürfnisse, und in unterschiedlichen Lebensphasen haben wir eben unterschiedliche Bedürfnisse, und wenn wir Kinder und Familie haben, ist das Bedürfnis eben da, oft aus der Stadt rauszugehen und einen anderen Raum für unsere Kinder zu haben, während wir, wenn wir jung studieren, Party machen wollen, gehen wir in die Stadt. Ich glaube, dass auch Lebensphasen zu Ende gehen. Haben wir auch gerade schon gehört. Wir gehen in die Rente, wir wollen es nochmal verändern. Ja, vielleicht auch multilokal wohnen, also in der Stadt und auf dem Land. Also ich glaube, dass
Das Landleben kann vielleicht auch einfach eine Episode sein.
Absolut, ja, absolut.
Und ja, dann entscheidet man sich vielleicht gegebenenfalls, um auch die bessere Infrastruktur in der Stadt zu haben, mit der Versorgung, mit der Betreuung, mit Pflegediensten und Ärzten etwa, dann doch wieder in die Stadt zu ziehen?
Naja, kommt drauf an, ob man eben schon mal in der Stadt gelebt hat, ne? Es gibt ja viele Menschen auf dem Land, die haben das Land nie verlassen und die werden das Land auch nicht verlassen, um dann eine bessere gesundheitliche Versorgung zu haben. Aber wie gesagt, auch die Wahrnehmung, ist Lebensqualität da oder nicht, ist sehr subjektiv. Wenn ich jetzt ein älterer Mensch bin, auf dem Land lebe, mich nicht mehr mobil bewegen kann, nicht zum nächsten Arzt komme, ist meine Lebensqualität natürlich ganz klar gemindert. Ne? Das ist für eine Familie, die gesund ist und diesen Bedarf gar nicht hat, natürlich ganz anders. Also insofern haben wir unterschiedliche Bilder, glaube ich, von wie viel Lebensqualität gibt es eigentlich auf dem Land und wie viel nicht. Kommt voll auf die Bedarfe an.
Vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung ist Nicola Sander mit in der Runde. Wenn ich Sie noch mal frage, wer aufs Land zieht, gibt es da belastbare Zahlen?
Sie sind leider etwas weniger belastbar, was jetzt die Gründe angeht. Denn in der amtlichen Statistik, die wir auswerten, ist leider nicht angegeben, warum jemand umzieht. Wir wissen nur, wie viele Menschen von einem Kreis in den anderen ziehen jedes Jahr und was deren Altersgruppen sind und Geschlecht und Staatsbürgerschaft.
Und bei den Altersgruppen sind es dann eben die jungen Familien?
Genau, also ich kann vieles bestätigen, was jetzt gerade gesagt wurde. Das sehen wir auch in den Statistiken. Generell ist es so, dass sich die Wahrscheinlichkeit umzuziehen sehr systematisch mit dem Alter unterscheidet. Das ist eigentlich in allen westlichen Ländern ein ähnliches Altersprofil der Binnenwanderung, wie wir das nennen. Das ist in den jungen Kinderjahren relativ gering, weil eben die Schule ja auch einen bindet an einen Ort. Dann mit dem jungen Erwachsenenalter steigt es ziemlich stark an, weil eben dann Lebensereignisse folgen, wie zum Beispiel der erste Job, die Ausbildung, das Studium, vielleicht die erste Partnerschaft, wo eben oft ein Umzug mit einhergeht. Und so sind dann so die 20- bis 30-Jährigen die mobilste Bevölkerungsgruppe in der Gesellschaft. Und das ist vielleicht auch noch ganz interessant, so um die 20 rum, im Alter 20 sind die Frauen mobiler als die Männer, zumindest so im Durchschnitt gesehen. Und die Männer holen dann aber auf, so im Alter 30 rum, wenn es dann eher so um die Jobumzüge geht, im Beruf, da holen dann die Männer wieder auf. Aber die Frauen sind mobiler in den jungen Erwachsenenjahren, weil sie häufiger zum Beispiel zum Studium oder so in die Stadt ziehen. Mhm. Und dann nimmt es stark ab mit dem Alter. Also die jungen Familien sind eigentlich schon weniger mobil als die jungen Erwachsenen. Und nimmt dann mit dem Alter nochmal stetig ab. Und die älteren Erwachsenen sind dann die am wenigsten mobil sind.
Wenn man,
und ja, nicht nur die Intensität unterscheidet sich, sondern auch die räumlichen Muster. Also das war das, was gerade schon angesprochen wurde. Das kann ich nochmal kurz zusammenfassen, was wir da wissen aus der Forschung, dass es eben die jungen Erwachsenen sind, diese sehr mobile Bevölkerungsgruppe, die tendenziell vom Land in die Stadt zieht oder dann auch zwischen den einzelnen Städten umzieht, weil es eben an Uni-Standorte geht, an Ausbildungsplätze, also Jobangebot, was ja in den Städten konzentriert ist, sodass wir da eine Land-Stadt-Wanderung primär haben. Und dann ist im Prinzip die Frage, ob die jungen Familien in der Stadt wohnen bleiben, also deren Wanderungsraten relativ gering sind, wie wir es in den 2000er Jahren zu Zeiten dieses Städtewachstums hatten, oder ob eben deren Wanderungsrate doch ein bisschen höher ist und die dann aber vermehrt rausziehen von der Stadt aufs Land oder halt von der Stadt ins Umland. Mhm. Also sind vermehrt dann die jungen Familien, die rausziehen aufs Land. Und von denen, die ein bisschen weiter wegziehen aus der Stadt, sind es oft auch diejenigen, die eben in den Regionen, wo sie dann wieder hinziehen, auch aufgewachsen sind.
Und Sie haben jetzt gerade von den frühen 2000ern gesprochen. Das fällt auf, wenn man sich die Statistiken anguckt. Es gab tatsächlich ab Ende der 90er Jahre, 98, 99, dann einen steilen Anstieg, was das Städtewachstum angeht, beziehungsweise was Menschen, die in die Städte ziehen, angeht. Das hatte dann ein Plateau etwa bis 2011, 12, 13 und dann geht es im Grunde genauso steil wieder runter. Ist das also einfach ein Zyklus, der sozusagen in dieser Zeit ganz typisch war für viele Menschen und der jetzt einfach wieder abgenommen hat?
Genau, also man könnte schon fast vermuten, dass es so eine Art Zyklus ist. Das sehen wir in den letzten Jahrzehnten, dass sich so Städtewachstum und Rückgang der städtischen Bevölkerung, also sprich Stadt-Land-Wanderung versus Land-Stadt-Wanderung, wenn man es mal ganz pauschal ausdrückt, immer so abwechseln. Wir hatten also schon Mitte der 90er Jahre, vor allem damals auch in Ostdeutschland nach der Wende, es war damals schon eine starke Suburbanisierung, also weniger eine Stadt-Land-Wanderung mit Intensitäten ungefähr jetzt, wie wir sie heute wieder haben. Das heißt, die Geschichte wiederholt sich da so ein bisschen und jetzt ist halt die Frage, wie geht es weiter, wie entwickeln sich die Immobilienpreise, die Mietpreise in den Städten, wie entwickelt sich das Homeoffice als eine ganz neue Komponente. Insofern werden wir dann sehen, ob sich der Zyklus wiederholt und wir in 10 Jahren wieder ein Städtewachstum sehen.
Darüber sprechen wir gleich weiter und ich würde gerne zunächst einen Hörer mit in die Runde holen, Herrn Putami, der uns angerufen hat aus dem Schwarzwald, wie ich hier lese.
Ja, hallo, guten Tag in die Runde.
Guten Tag. Erzählen Sie uns gerne Ihre Geschichte. Leben Sie in der Stadt, auf dem Land?
Im Moment lebe ich in Schwarzwald, allerdings in einer Stadt. Und vor einigen Jahren bin ich von einer großen Stadt auf dem Lande gezogen und habe leider keine gute Erfahrung, wobei ich auch mir gehofft habe, dass ich auf dem Lande auch gute Luft, schöne Landschaften und Ruhe und so weiter und so fort. Also alles andere als in einer großen Stadt. Allerdings habe ich keine gute Erfahrung gehabt. Mhm. Und zwar bin ich leider auf Distanz gehalten, obwohl ich auf die Nachbarschaften, auf die Umgebung einfach zugegangen bin. Aber leider, auf Skepsis, auf Distanz gehalten und letztendlich bin ich wieder in die Stadt gegangen, umgezogen, weil in der Stadt es sich sozusagen nicht so anonym.
Das heißt, ja, genau, Sie waren eben in diesem sozialen Raum einer dörflichen Struktur, wo man sich wahrscheinlich kennt, fühlten Sie sich dann eben auch nicht willkommen?
In der Tat, das muss ich ja wirklich sagen. So leid mir das tut.
Herr Potami, danke Ihnen für Ihre Erfahrung, dass Sie diese geschildert haben hier in der Sendung. Das würde ich gerne an Frau Momburg weitergeben. Sie leitet beim Think Tank Neuland 21 den Bereich Arbeit und Wirtschaft, beschäftigt sich mit der Qualität in ländlichen Räumen. Das ist ja vielleicht tatsächlich auch etwas, was man gelegentlich feststellt, wenn man eben aufs Land zieht, dass man erstmal ein bisschen skeptisch beäugt wird. Wie ist das aus Ihren Erfahrungen, Frau Momburg?
Ach ja, das, was da gerade erzählt wurde, das kann ich schon sehr gut nachvollziehen, nachempfinden. Also habe ich auch sehr, sehr Unterschiedliches gehört. Es kommt eben so ein bisschen darauf an, wie offen die Region ist. Und das hat oft auch mit einer historischen Entwicklung zu tun. Also wie offen eine Region ist, Neuankömmlinge willkommen zu heißen und auch zu integrieren. Und beispielsweise habe ich einen Bekannten, der lebt auch in Süddeutschland, und der hat da ganz klar gesagt, hier kann man 30 Jahre wohnen und man ist kein Teil der, also man ist, wird nicht zum Teil von der Bevölkerung dort vor Ort, man bleibt immer fremd. Und es gibt aber genau gegenteilig auch die Regionen, wo man sagt, ich bin da sofort angenommen worden, willkommen geheißen worden. Hier sind viele Menschen, die neu ankommen, und es gibt Formate, wo Neuankömmlinge und Alteingesessene auch zusammengeführt werden. Also das gibt es eben auch, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Spektrum.
Das heißt, da kann man nicht pauschal sagen, auf dem Land kommt man einfach nicht an, in der Stadt ist das viel einfacher, das lässt sich in der Pauschalität dann nicht sagen.
Das würde ich so pauschal nicht sagen, aber ich kann nachvollziehen, dass das so erlebt werden kann und dass das auch eine Realität hat. Also dass das Fremde, dass man das Fremde nicht möchte, dass man abgelehnt wird, also bis hin zu, man sticht die Reifen ein oder so. Also all diese Geschichten gibt es, und ich glaube, da ist eine Wahrheit. Oder auch, ich fahre mit meinem Auto, mit meinem Berliner Kennzeichen da nicht hin, weil dann komme ich vielleicht nicht zurück. Also diese Geschichten
Bereitet man sich denn dann darauf vor? Bei Ihnen ist es ja ganz konkret, dass Sie sich überlegt haben, aufs Land zu ziehen, und Sie werden sich ja Gedanken gemacht haben, wie komme ich denn dann auch da an?
Ja, also ich habe ein bisschen das Glück gehabt, dass ich eben so schrittweise vorgegangen bin und das auch konnte. Also ich habe sozusagen mich in eine Region hineinbewegt. Ich habe erstmal da angefangen zu arbeiten. Ich habe dann Kontakte geknüpft. Nun ist es auch eine Region, die tatsächlich eine große Offenheit hat und eben auch so ein Ort, wie vielleicht auch Herr Lorenz gerade schafft, wo man andocken kann. Das ist, da gibt es einen großen ländlichen Coworking Space, wo man auf dann auch letztendlich auf Gleichgesinnte trifft. Es ist eine sehr vielfältige Region, und das erleichtert, also mit Lebensentwürfen unterschiedlichster Art, und das erleichtert natürlich viel. Ich habe es gegenteilig auch erlebt, eine andere Region, ich nenne jetzt mal keine Namen, aber es hat sich wirklich wie verschlossene Türen angefühlt. Und ich wusste, hier kann ich nicht landen, vor allen Dingen nicht mit meinem eigenen Wertesystem. Ja, und dann hat man keine Chance.
Herr Lorenz kann vielleicht auch seine Erfahrungen beisteuern, weil es ja auch darum geht, wie kommt man an, in welche Strukturen muss man vielleicht auch rein. Sie haben Kinder, das heißt, wahrscheinlich über die Schule lernt man allein schon andere Eltern kennen. Aber welche Rolle spielt zum Beispiel der Sport oder, ich sag mal, der Schützenverein oder andere Vereine, die es vor Ort gibt?
Also das ist für uns jetzt eigentlich gar nicht relevant, weil die Kinder sind ja noch in den Kindergarten oder in der Großtagespflege. Wir haben eher unsere Kontakte geknüpft während des Aufbaus hier. Also da steckt sehr, sehr viel Arbeit drin in dem, was wir hier schaffen, weil das halt aus den 70ern ist. Und da muss sehr viel saniert werden und so weiter. Mhm. Und da kommt man halt dann eigentlich mit lokalen Handwerkern ins Gespräch. Und so haben wir unsere Leute eigentlich kennengelernt. Und das, ich kann jetzt nicht sagen, dass man irgendwie vor verschlossenen Türen gestanden ist. Und ich habe das eher alles als sehr hilfsbereit und sowas empfunden.
Ja, keine verschlossenen Türen bei Ihnen. Herr Lorenz, ich würde gerne vor den Nachrichten noch die Erfahrungen von Frau Zelo hören. Aus der Nordheide kommt sie. Und ob sie verschlossene Türen dort vorfindet, wo sie lebt. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen in die Runde. Nein, ich finde natürlich keine verschlossenen Türen vor, weil ich hier schon immer lebe. Ich habe in Hamburg studiert und bin Künstlerin. Und es gibt immer die Idee, dass man die Kultur aufs Land exportieren müsste. Aber es geht auch umgekehrt. Also ich bin während des Studiums, ist mir eigentlich immer eine urbane Arroganz gegenüber dem Landleben in Anführungszeichen begegnet. Und das, was wertvoll ist und was viel zu wenig gesehen wird, sind eigentlich die sozialen Strukturen. Also vor 20 Jahren war es undenkbar, dass irgendein alter Mensch ins Altersheim kommt, dass irgendein Behinderter nicht seinen Platz hier findet, seine Arbeit, sein Auskommen. Auf die Kinder hat eigentlich jeder mitgeachtet. Also ich male das jetzt vielleicht für Sie zu rosa-rot. Das, was bei uns sehr gut funktioniert, sind die sozialen Strukturen und ganz besonders auch die Integration.
Und das hat bei Ihnen auch dazu geführt, dass Sie dann wieder sozusagen zurück aufs Land gezogen sind, nachdem Sie in Hamburg gelebt haben?
Ich bin nie weggezogen. Ich habe während des Studiums, ich habe da schon Kinder
gehabt. Sie sind gependelt dann?
Ja, ich bin gependelt. Okay. Und ich wollte sagen, dass diese Strukturen hier so stabil waren, dass eben auch Integration überhaupt kein Problem war. Wir haben irgendwie Menschen aus aller Welt, Länder eigentlich, und die singen Plattdeutsch im Gesangverein, obwohl sie vielleicht irgendwo aus Afrika kommen. Und ich denke, dass eben gesellschaftlich, also so empfinde ich das zumindest, immer noch so eine letztlich eine urbane Arroganz.
Ja, wir haben gleich die Nachrichten, aber ganz kurz vorher noch die Frage, was glauben Sie, woher dieser abschätzige Blick, der oft in Städten herrscht, woher der kommt?
Ja, das ist eigentlich ganz schwierig zu beantworten. Also ich denke, dass oft die Idee ist zum Beispiel, dass gerade Kultur auf dem Land keinen Platz hat, was ja so nicht stimmt. Erstens ist die Frage, wie definiere ich Kultur? Und ich zum Beispiel in meiner Arbeit, also ich habe wirklich nun, sagen wir mal, von Installationen über von Anfang an eigentlich wirklich zeitgenössische Kunst gemacht.
Und wir haben von Herrn Lorenz eben ja auch schon gehört, wie es gelingen kann, eben zum Beispiel auch im Bayerischen Wald die Kultur ja im Grunde zum Leben dort zu erwecken. Danke Ihnen ganz herzlich, Frau Zelot, dass Sie uns angerufen haben. Danke für Ihre Erfahrungen, für Ihre Einblicke. Und die Frage, woher vielleicht auch so ein abschätziger Blick kommt, den diskutieren wir gleich weiter nach den Nachrichten hier in der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Unser Thema heute, Leben auf dem Land, warum Menschen die Stadt verlassen.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Städte haben seit Jahrzehnten eine enorme Anziehungskraft als Orte zum Leben und zum Arbeiten, für politischen, wirtschaftlichen oder kulturellen Austausch. Aber sowas findet man auch in ländlichen Regionen und so sehnen sich viele Menschen inzwischen auch nach einem Leben jenseits der Großstädte. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung verstärkt, aber die Gründe, die liegen eigentlich tiefer. Steigende Mieten, auch der Wunsch nach mehr Freiheit oder der Traum vom Eigenheim. Individuelle Mobilität und Homeoffice, die eröffnen neue Möglichkeiten. Und darüber sprechen wir heute in der Lebenszeit. Leben auf dem Land, warum Menschen die Stadt verlassen, ist unser Thema. Und wir fragen, was spricht für und gegen ein Leben dort auf dem Land? Das wollen wir jetzt gleich ein bisschen weiter vertiefen. Zunächst einmal würde ich aber gerne noch aufgreifen, was uns eben unsere Hörerin Frau Zelo mit auf den Weg gegeben hat, die von einer gewissen Arroganz sprach, die oft die Städter gegenüber den Menschen auf dem Land haben, diese Arroganz. Anna Momburg, frage ich mal, vom Think Tank Neuland 21. Stellen Sie die auch fest? Und wenn ja, woher kommt die?
Ha, gute Frage. Also ja, Arroganz. Also was ich oft bemerke, ist, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise über das Land sprechen und da entsteht eine Hierarchie. Ja? Also die Stadt hat irgendwie mehr Innovation, mehr Wissen, sie ist cooler, da ist mehr los, da ist Kultur und das Land hat sozusagen das alles nicht. Und da entstehen so Dichotomie, also unterschiedliche Bilder. Und wenn man natürlich mit diesen Bildern arbeitet, dann entstehen natürlich vielleicht auch Vorurteile oder man Ja, man erzählt einfach eine bestimmte Geschichte. Wo die genau herkommt, also finde ich gar nicht so leicht zu beantworten, müsste man wahrscheinlich auch einfach weiter zurückgehen. Ich glaube, dass natürlich, also wenn ich jetzt so an Ostdeutschland denke zum Beispiel, da gab es ja jahrelang ein krasses Vorurteil, was auch zum Beispiel Brandenburg betrifft, das ist also Dunkeldeutschland. Da wurden solche krassen Begriffe verwendet. Und heute hat sich Brandenburg aus diesen Vorurteilen, die natürlich nicht nur unrealistisch waren, aber zumindest herausgearbeitet und es ist so attraktiv geworden, dass man wieder hinzieht. Also es sind Bilder und diese Bilder verändern sich eben auch.
Und Sie selbst sind ja gerade auch dabei, aus der Stadt auf das Land zu ziehen. Darüber haben wir eben schon gesprochen. Sind Ihnen dann solche Vorurteile begegnet in Ihrem Bekanntenkreis, dass Leute gesagt haben, um Gottes Willen, du ziehst jetzt echt nach Brandenburg oder aufs platte Land? Oder war das eher nicht der Fall?
Na, tatsächlich ist es heute so, dass es eher so ist, dass die Leute sagen, oh krass, mutig und will ich auch, aber ich traue mich noch nicht.
Okay.
Genau, also ich glaube, das hat ganz viel mit Unwissenheit auch teilweise zu tun und Unwissenheit wird dann ergänzt mit Vorstellungen und diese Vorstellungen sind eben auch oft falsch. Oder mit Projektionen ins Romantische hat man ja auch.
Ja, krass mutig, hat Frau Momburg gerade geschildert, sind manche Reaktionen oder auch ich möchte das auch. Nicola Sander ist mit bei uns in der Runde, Forschungsdirektorin für Migration und Mobilität beim Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Ist das wirklich auch vielleicht ein grundsätzlicher Mentalitätswandel, dass man eigentlich eher positiv darauf blickt, aus der Stadt rauszuziehen? Gerade, dass man vielleicht mit Kindern sogar, ich sag mal, dafür gelobt wird, wenn man den Kindern dann einen Garten bieten kann?
Naja, also der Wunsch, dass die Kinder im Grünen aufwachsen, fernab von Kriminalität und anderen Gefahren, wie zum Beispiel Verkehr oder so, der ist ja nicht neu. Also den hatten wir schon in den 80ern, in den 90er Jahren und der war natürlich auch damals schon ein Faktor, der dazu geführt hat, dass junge Familien aus der Stadt rausgezogen sind. Damals gab es ja auch schon so dieses Idyll vom Einfamilienhaus mit Garten oder vom Reihenhäuschen mit eigenem Garten und Terrasse und viel Grün.
Da sind wir nochmal beim Phänomen, über das wir ja auch in dieser Sendung schon gesprochen haben, dass die eben dann die Speckgürtel entstanden sind.
Genau, also es bleibt halt immer noch der Job, die Arbeit, die primär in den Städten verortet ist. Und bevor jetzt Homeoffice eher noch eine Möglichkeit war, war natürlich das Pendeln dann der Faktor. Und wenn dann beide Elternteile gearbeitet haben, hat man sich natürlich schon gefragt, ist der Zeit und der Spritaufwand sozusagen, lohnt sich der, um rauszuziehen? Und dann zieht man halt nur so weit raus, wie es dann von den Grundstückpreisen her günstiger wird, wie ein bisschen mehr Grün da ist, aber solange natürlich die Pendelzeiten in die Stadt rein noch vertretbar sind, das ist dann auch immer so eine ganz praktische Rechnung, die letzten Endes aufgemacht wird, fernab von Idyll des Landlebens häufig.
Und genau darauf würde ich jetzt gerne zu sprechen kommen, wenn wir über das Rausziehen aus den Städten sprechen, dann ging es eben lange um diese Suburbanisierung, also das Leben dann im Speckgürtel, wo man aber immer noch den S-Bahn-Anschluss im Zweifelsfall hat. Was aber heute, Sie haben Homeoffice angesprochen, Frau Sander, was natürlich heute möglich ist, dass man auch wirklich richtig in die sogenannte Pampa zieht.
Ja, wir wissen aus so ein paar Befragungen, die es gibt, dass ganz grob überschlagen vielleicht so ein Drittel oder 30% der Menschen, die in Städten wohnen, eigentlich lieber auf dem Land leben würden. Und viele von denen sind aber halt durch den Job gebunden oder durch andere Verankerungen. Oft sind es ja auch andere Familienmitglieder, also aus der erweiterten Familie, Onkel, Tanten, Eltern oder so, die dann auch einen dazu bewegen, halt dort zu bleiben, wo die anderen auch wohnen oder halt umzuziehen.
Das heißt, diesen Effekt, dass man durch das Homeoffice viel weiter rausziehen kann, den haben Sie noch nicht festgestellt?
Da ist es jetzt wahrscheinlich noch zu früh, um da was Konkretes sagen zu können. Es gibt ja auch noch kein wirklich verbrieftes Recht auf Homeoffice. Das heißt, häufig sind es ja momentan so neue Regelungen, neue Dienstvereinbarungen. Und ich denke, bevor man rauszieht und wirklich vielleicht eine Immobilie auch erwirbt und vieles umkrempelt im Leben, da möchte man doch ein bisschen mehr Sicherheit haben, dass eben Homeoffice auf die Dauer gesehen auch möglich ist. Und das ist natürlich jetzt momentan noch ein bisschen zu früh. Und was wir auch sehen aus Daten aus anderen Ländern, wo wir detailliertere Befragungsdaten haben zu dem Zusammenhang zwischen Homeoffice und ob ich jetzt umziehe, raus aus der Stadt oder nicht, ist, dass man schon so mindestens 3 bis 4 Tage die Woche wirklich ganz täglich im Homeoffice arbeiten können muss, damit wirklich sich ein Umzug dann auch für diejenigen, die Befragten, dann auch lohnt. Also man muss schon relativ viel Homeoffice machen können, damit man dann umzieht. Das sind zumindest die allerersten Daten, die wir jetzt sehen zu dem Zusammenhang. Aber das wird spannend werden, in den nächsten Jahren zu beobachten.
Sagt Nicola Sander vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Und angerufen hat uns Götz von Bröker aus Niedersachsen. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Erzählen Sie uns gerne, wo Sie leben. Ist das ländlicher Raum?
Ja gut, ich lebe an der Stadtgrenze zwischen Niedersachsen und dem Stadtstaat Bremen. Mhm. Hatte mich damals bewusst entschieden, in Niedersachsen mich niederzulassen, aufgrund der schulischen Struktur. Und das ist auch genau die Erfahrung, die ich jetzt gerade sammle mit meinen Freunden, die in Berlin oder in München wohnen, dass dort die Probleme für die Familien insbesondere sind, sie melden ihre Kinder zur Schule an, die kriegen noch nicht mal im selben Kiez eine Schulunterbringung, müssen schon innerhalb der Stadt mehrere Stunden dann in öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, um zu ihrer Schule zu kommen. Inzwischen sind meine Freunde und Bekannten in den Städten mit ihren Kindern genauso lange und lange oft unterwegs, wie wir es auf dem ländlichen Bereich waren, wo wir mal geklagt haben. Und da könnten Gemeinden auf dem Land ganz enorme neue Attraktionen spendieren und zusätzlich bringen und sagen, wenn wir hier im Kiez, wir haben das Dorf, wir haben die Gemeinschaft, wir haben den Sport, wir haben das Schwimmbad, wir haben auch alle Schulformen erreichbar oder zumindest kurzfristig erreichbar, wird das für junge Familien wesentlich interessanter, auch von der Lebensqualität. Da würde dann auch ein Druck entstehen, aus den großen Ballungsräumen rauszugehen. Ich habe jetzt häufig das Wort Homeoffice gehört. Das hilft leider natürlich Leuten, die im Gesundheitsdienst tätig sind oder in der öffentlichen Verwaltung oder in der Bäckerei arbeiten. Das sind unsere meisten Arbeitgeber. Die können das nicht vom Homeoffice machen. Die müssen dann neue Lebensbedingungen sich in den Städten schaffen. Eine andere Sache, das sehe ich hier gerade an so einer Art Modellgemeinde, die wir in Niedersachsen haben. Hellwege heißt die. Das ist ein kleiner Ort. Der hat sich seine eigene Energieversorgung gebaut. Der hat sein eigenes Strom- und Wärmenetz. Das sind jetzt ziemlich akute Themen. Planungssicherheit in Richtung Energie, in Richtung Energieausgaben, ökologisches Wohnen und Ähnliches. Und dieser kleine Ort bereitet sich darauf vor, komplett ökologisch zu sein, sich intern zu vernetzen. Die haben Wärme, die haben Windenergie, die haben alles da und bauen jetzt ein Neubaugebiet aus. Und das ist hochinteressant für Familien, die Planungssicherheit haben wollen. Das hat man in den Städten so ohne weiteres nicht.
Wenn ich Sie ganz kurz frage, was ist denn für Sie der große Vorteil an dem Leben im eher ländlichen Raum, wenn ich das mal so nenne?
Ich gucke raus und ich gucke auf Wiesen und sehe da morgens die Rehe springen. Ich kann morgens einen Spaziergang machen und kann die Hasen zählen. Das ist ein ganz enormer Vorteil. Ansonsten gerade Wechsel in die Stadt. Bremen Innenstadt ist tot und uninteressant. Einkaufsmöglichkeiten bilden sich in der Peripherie und an die komme ich von außen genauso gut ran wie von innen.
Herr von Bröker,
der ÖPNV ist ein Problem.
Der ÖPNV ist ein Problem, das können wir vielleicht auch nochmal jetzt weiter in der Runde vertiefen. Danke Ihnen für Ihren Anruf, Herr von Bröker. Und ich würde gerne nochmal Frau Sander auch ansprechen, weil es ja vielleicht für Städte gerade auch zum Problem wird. Der ÖPNV, Herr Bröker hat das gerade angesprochen, muss einerseits vorgehalten werden, andererseits durch den Wegzug vieler oft ja auch gut verdienender Familien aus den Städten, gehen den Städten im Grunde ja auch enorme Steuereinnahmen verloren. Das heißt, man muss Infrastruktur vorhalten. Gleichzeitig hat man aber ja weniger Menschen, die dafür bezahlen. Ist das ein Problem für Städte, Frau Sander?
Also zunächst mal sehen wir in der Statistik, dass die Pendelfrequenz oder das Pendelvolumen in Deutschland in den letzten Jahren stetig angestiegen ist. Also dass vor allen Dingen auch über längere Distanzen hin gependelt wird. Und da ist oft noch das Auto dann das Verkehrsmittel der Wahl. Man kennt die Probleme der Deutschen Bahn mit den Verspätungen, der Verlässlichkeit und so weiter. Ich bin davon auch betroffen, wenn ich häufiger nach Berlin fahre, aus dienstlichen Gründen. Das heißt, da gäbe es sicherlich auch noch Möglichkeiten, eine bessere Vernetzung zwischen Stadt und Umland herzustellen, dass eben auch die Menschen eine gute Anbindung haben, wenn sie jetzt mal aus diesem unmittelbaren Speckgürtel, den suburbanen Raum hinaus noch etwas weiter ins Umland ziehen, dass sie trotzdem noch eine gute Anbindung haben. Das würde ja auch ein bisschen mehr Wahlfreiheit bezüglich des Wohnorts bedeuten.
Und dafür bräuchte es dann eben aber noch den entsprechenden Ausbau auch.
Genau. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich, dass auf dem platten Land oft dann die Busverbindungen nur zweimal täglich fahren und so weiter. Das heißt, da ist ja auch noch eine hohe Angewiesenheit aufs Auto einfach der Fall. Also da gibt es noch viel zu tun, nicht nur was den Breitbandausbau angeht, um eben Homeoffice auch auf dem Land zu ermöglichen, das spielt ja auch noch eine Rolle, sondern halt auch um die Anbindung dann an die Städte.
Und gerade mit Fragen der Digitalisierung beschäftigt sich Anna Momburg auch ganz ausführlich, die natürlich Voraussetzung ist, um überhaupt solche Homeoffice-Möglichkeiten zu schaffen. Einen Gedanken würde ich aber gerade noch aufgreifen gerne. Die Frage, wer kann eben überhaupt Homeoffice machen? Also es sind dann vielleicht auch gerade die Berufe, vielleicht Gutverdiener, die überhaupt die Möglichkeit haben, in Berufen zu arbeiten, in denen Homeoffice möglich ist. Das heißt, zieht dann vielleicht dadurch auch eine bestimmte Klientel aus den Städten aufs Land? Frau Momburg?
Ja, also das ist auch eine gute Frage. Also man hat gesehen, dass Homeoffice-kompatible Jobs und Menschen, die im Homeoffice arbeiten, immer noch sehr stark in der Stadt auch zugegen sind und auch oder im Speckgürtel. Also das sammelt sich auch da weniger tatsächlich bisher als auf dem Land. Und es ist natürlich klar, das sind Wissensarbeitende, also Menschen, die am Laptop sitzen können. Und das trifft natürlich nicht auf alle zu, dass das möglich ist. Und ich finde die Frage allerdings gerade schwer zu beantworten, ob das, also das Thema Gentrifizierung, sage ich mal, das haben wir natürlich oder das muss man im Blick behalten, auf jeden Fall im Moment. Ne? Also wer zieht da eigentlich aufs Land? Wer kann sich das leisten? Was bedeutet das für die, die dort schon wohnen? Das sind alles so Fragen, die man auch noch betrachten muss.
Also die Frage, droht da eine Gentrifizierung des ländlichen Raumes, den man eigentlich eher mit Städten in Verbindung gebracht hat lange Zeit? Das
genau.
Ist dann das, was sich daraus ergibt.
Was hat das für Folgen?
Sie beschäftigen sich unter anderem auch damit, wie eben zum Beispiel Innovationen auf Kreisebene in Landkreisen geschaffen werden können, um zum Beispiel eben das Landleben attraktiv zu machen, die Qualität zu erhöhen. Welche Innovationen sollten das sein oder könnten das sein aus Ihrer Sicht?
Ja, es geht halt um, wir arbeiten natürlich stark in so Bereichen. Also natürlich betrachten wir und probieren aus das Thema digitales Arbeiten und Remote Work. Was könnte das bedeuten, wenn Arbeitgeber im ländlichen Raum ihre Leute remote einstellen können? Also das würde zum Beispiel, was bedeutet das für die Fachkräftesicherung beispielsweise? Aber auch natürlich das Thema Mobilität, was gerade schon angesprochen wurde. Also was braucht es und wie kann man mit digitalen Tools sozusagen unterstützen, dass sich Mobilität verändert? Was ist mit autonomem Fahren zum Beispiel? Was braucht es, damit Menschen von A nach B kommen? Was ist mit der Mitfahrbank? Also das sind so Innovationen oder mit einer App, die eben all diese Informationen sammelt, damit Leute von A nach B kommen, ohne dass sie in den eigenen PKW steigen müssen. Und ja.
Stichwort Digitalisierung. Steffen Lorenz wohnt im Bayerischen Wald. Wie ist bei Ihnen der Internetanschluss?
Also Glasfaser hat es zu uns auf dem Berg noch nicht geschafft, aber
das hätte mich jetzt überrascht, muss ich auch gestehen. Okay.
Ja, aber es ist okay. Also wir bieten auch irgendwie unseren Gästen halt komplett das Internet irgendwie auf dem Platz an und das ist auch eine Zielgruppe von uns, die halt einfach kommen, um zu arbeiten und Urlaub zu verbinden. Ja. Mhm. Und da wird dann in Zukunft jetzt dann auch bald irgendwie wieder Freunde von mir vorbeikommen. Und die arbeiten eigentlich auch in München, können aber halt viel remote arbeiten und deswegen kommen die hier vorbei, arbeiten untertags und dann genießen sie halt trotzdem die Natur.
Es klingt aber auch wieder, weil wir gerade nochmal bei dieser Klientel waren, danach, dass da schon eine spezielle Gruppe auch aus den Städten dann zu Ihnen kommt, Herr Lorenz.
Ja, also ich würde es nicht irgendwie sagen, dass das halt wirklich ganz hoch bezahlte Leute sind. Das sind einfach Leute, die halt die Möglichkeit haben, von der Ferne aus zu arbeiten. Ne? Also.
Aber das heißt, diese Tendenz, was ich gerade mit Frau Momburg schon besprochen habe, möglicherweise eine Gentrifizierung des ländlichen Raumes, das ist jetzt bei Ihnen noch nicht zu sehen, so in dieser Form.
Naja, doch. Also das gibt schon hier jetzt auch von der ländlichen Bevölkerung so ein bisschen das Vorurteil oder es wird gesagt, dass quasi das Münchner Geld das Land hier überschwemmt. Mhm. Also es ist schon zu sehen.
Wo wir dann auch wieder bei den Vorbehalten sind.
Richtig. Also es ist schon zu sehen, dass halt dann doch gut situierte Münchner zum Beispiel halt sich hier so einen Ferienwohnsitz zulegen. Und das wird dann halt, glaube ich, jetzt nicht so offen aufgenommen, wie jetzt zum Beispiel wir, die halt hier einfach ein Projekt starten und dadurch auch Arbeitsplätze zum Beispiel schaffen für die ländliche Bevölkerung hier. Ne? Mhm.
Wenn wir nochmal den Blick drehen, Frau Sander vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, geht den Städten dadurch auch was verloren? Also mit dieser Klientel von Leuten, die sagen, ich wohne dann doch lieber entweder irgendwo in Brandenburg oder im Bayerischen Wald?
Ich denke, eine wichtige Frage wird sein, wo denn dann das Ehrenamt eventuell noch ausgeübt wird, zum Beispiel. Ja. Also das ist ja ein wichtiger Faktor. Und wenn ich jetzt in der Stadt wohne und dort arbeite, dann ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass ich dann die ehrenamtliche Tätigkeit, die ja dann auch wieder was sehr Soziales hat und dem Sozialleben zugutekommt, dann auch in der Stadt verübe. Und wenn ich jetzt aufs Land rausziehe, ist es ja doch auch wahrscheinlich, dass ich mich dann vielleicht vor Ort eher einbringe als dort in der Stadt, wo ich vielleicht nur noch zum Arbeiten ein paar Mal die Woche hinfahre. Mhm. Und das hätte natürlich neben jetzt ganz ökonomischen Aspekten wie der Kaufkraft zum Beispiel, dass ich halt dann vor Ort meine Lebensmittel vielleicht auch mal kaufe und am Wochenende meine Brötchen hole und auf den Markt gehe und so weiter. Auch noch einen anderen Aspekt, also Ehrenamt ist da sicherlich auch noch ein wichtiger Faktor.
Das heißt, tatsächlich geht den Städten da dann schon etwas verloren?
Ja, aber ich denke, es wird auch auf absehbare Zeit immer noch genug Menschen geben, die gerne in der Stadt wohnen, auch da wohnen bleiben. Das ist natürlich dann ein Faktor, wird jetzt bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden in den nächsten Jahren. Also gelingt diese Wohnraumoffensive, die sich ja die Ampelkoalition auf die Fahnen geschrieben hat. Und wenn das erfolgreich wäre, wird es mit Sicherheit auch in Zukunft noch genug Menschen geben, die einfach den Austausch und das kreative Milieu, sage ich jetzt mal so, und alles an einem Ort, also das Stadtleben, schon auch noch schätzen werden. Also ich denke nicht, wir werden einen Exodus sehen mit leeren Städten und
dann nur noch trostlosen Innenstädten. Genau, okay, das genau. Dann also nicht die Entwicklung. Christa Zecher hat uns angerufen aus Bayern. Guten Tag, Frau Zecher.
Hallo, grüße Gott.
Grüße Sie und erzählen Sie uns gerne, wo Sie leben.
Also ich wohne in einem kleinen Dörfchen auf dem Bauernhof, also außerhalb eigentlich des Dorfes auf dem Bauernhof, in der Nähe von Tölz. Und ich wollte vielleicht noch gerade anschließen an das eben Gesagte, dass viele Menschen eben gut situierte rausziehen aufs Land. Das geschieht hier in sehr starkem Maße und überansprucht mittlerweile auch die Möglichkeiten für die Bevölkerung, die im Ort lebt, Kinderbetreuung zu haben, weil einfach die Infrastruktur für Kindergarten und so weiter einfach nicht da ist. Und ein enormer Bedarf da besteht, die zu erweitern durch den starken Zuzug, den wir besonders hier in diesem Gebiet Tölz und auch Tegernsee haben.
Das heißt, da wird der Zuzug zu einem Problem. Das würde ich gerne noch einmal weitergeben. Bleiben Sie gerne in der Leitung, Frau Zecher. Unter anderem
ich habe noch ein Thema.
Ja, eine Sekunde. Bleiben Sie gerne in der Leitung. Ja. Nur diesen Aspekt würde ich gerne noch einmal an Frau Momburg weitergeben. Also da reden wir tatsächlich davon, das hören wir von Frau Zecher, dass es dann einfach zum Problem wird, weil immer mehr auch an Infrastruktur entstehen muss. Ich stelle mir vor, im Umfeld von München ist das vielleicht ein besonderes Problem oder ist das, kann man sagen, dass das betrifft dann einfach bestimmte Regionen, also die Region um Berlin, um Hamburg vielleicht, um München, aber andere weniger? Oder ist das so eine Tendenz überall um die Großstädte herum?
Das kann ich so gar nicht beantworten. Ich kann nur mal so sagen, wie es irgendwie in unseren ostdeutschen Ländern ist oder auch gerade auch in Brandenburg. Tatsächlich ist da Struktur abgebaut worden, auch Wohnraumstruktur. Also tatsächlich ist so, dass Infrastruktur abgebaut wurde, weil man eben von diesem Wegzug ausgegangen ist über Jahre. Es wurde dann nicht zurückgebaut und das ist jetzt, was fehlt. Und uns fehlen natürlich auch an vielen Stellen die Fachkräfte. Also da reicht eben der Digitalarbeitende tatsächlich nicht, sondern da fehlt dann der Erzieher, die Erzieherin, der Lehrer, die Lehrerin. Und der Arzt und die Ärztin.
Das heißt, also das da bestätigen Sie das, was auch Frau Zecher da feststellt vor Ort. Ja. Genau, ja. Es fehlt also oft oder es muss dann eben neue Infrastruktur geschaffen werden. Aber Frau Zecher, Sie haben gesagt, ein anderer Punkt ist Ihnen auch noch wichtig.
Ja, und zwar haben wir hier einen sehr starken Zuzug von Älteren, also von Rentnern, gut situierten Rentnern, die aus ganz Deutschland kommen, aus Norddeutschland, Westdeutschland und so weiter, und Ansprüche stellen, wo ich einfach nur noch mich schütteln kann. Die Kühe
Welche
sollen
sind das?
Nicht Also zum Beispiel, die Kühe sollen nicht muhen, es gibt zu viel Fliegen, die Hähne sollen nicht krähen, es soll nicht geodelt werden und es ist laut auf dem Land. Ich lebe auf dem Bauernhof und da sind Maschinen, die laut sind. Und diese Menschen verstehen das nicht, dass das die Arbeit des Bauern ist, dass der das machen muss und dass eine Kuh auf dem Feld auch mal mu sagt oder dass es Fliegen gibt, wo es Kühe gibt, gibt es immer viele Fliegen. Und die prozessieren sogar dagegen. Also wir hatten das jetzt vor kurzem hier in Bayern, wo eine Familie gegen eine Bäuerin prozessiert hat, dass ihre Kühe nicht am Gartenrand von den Leuten grasen durften, obwohl das heißt, sie viel später dahin gezogen sind.
Das heißt, Frau Zecher, da kommen dann wahrscheinlich auch die Menschen mit völlig falschen Erwartungen ins Alpenvorland. Danke Ihnen, dass Sie uns das geschildert haben. Auch das ist dann ein Aspekt, der eine Rolle spielt, wenn Menschen aus den Städten ziehen.
Wir haben ergänzen, ja, wenn Sie wollen.
Ganz kurz gerne. Ja?
Und zwar aus der Statistik sehen wir das in der Tat. Dass also die Rentner werden auch manchmal mobil nach dem Renteneintritt und die zieht es in Deutschland tatsächlich wie auch in anderen westlichen Ländern vermehrt in landschaftlich schöne Regionen. Also da zählt das Alpenvorland zu, aber auch die Nordseeküste oder auch die Mecklenburger Seenplatte. Und dann kommt es da halt so wirklich so Konzentrationen von Rentnern und die stellen natürlich dann auch eine Herausforderung da für die Gesundheitsversorgung, wenn sie dort älter werden. Also das wird auch noch ein Thema sein mit den Babyboomern.
Das ist dann vielleicht auch das Problem für insbesondere bestimmte Regionen, die Sie jetzt auch angesprochen haben. Ich würde gerne abschließend in dieser Sendung einmal fragen, wer kann es sich überhaupt vorstellen, aufs Land zu ziehen? Ich glaube, Frau Momburg, Sie haben die Antwort schon gegeben, indem Sie jetzt gerade ganz aktuell Ihren Umzug planen. Steffen Lorenz, Sie leben schon auf dem Land. Da bleibt mir noch Frau Sander zu fragen vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Sie haben eben gesagt, guten Tag aus Wiesbaden. Könnten Sie sich vorstellen, aus der Stadt rauszuziehen?
Ich sag mal so, ich bin aufgewachsen in einem 3.000 bis 4.000 Einwohner Dorf außerhalb von Köln. Also man war eine halbe Stunde in Köln, aber es hat sich dort am Waldrand schon sehr dörflich angefühlt. Und von daher könnte ich mir das auch vorstellen. Also ich bin auch sehr naturverbunden. Mal sehen, vielleicht in ein paar Jahren treibt es mich auch raus. Aber es kommt halt auch darauf an, ne, wie ist die Anbindung, wie ist der Breitbandausbau.
Ganz genau, das sind dann die Aspekte, die eine Rolle spielen. Sagt Nicola Sander vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Einen herzlichen Dank auch an Anna Momburg vom Think and Do Tank Neuland 21. Und einen herzlichen Dank auch an Steffen Lorenz, der rausgezogen ist aufs Land in den Bayerischen Wald, dort einen Campingplatz betreibt. Ich danke Ihnen ganz herzlich und allen Hörerinnen und Hörern, die uns angerufen haben. Das war die Lebenszeit hier im Deutschlandfunk heute zum Thema Leben auf dem Land. Warum Menschen die Stadt verlassen. Mein Name ist Sören Brinkmann. Tschüss.